Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Begegnungen waren für viele in den vergangenen zwei Jahren anders. Entweder weil sie sich schwer vermisst haben oder weil sich ihre Intensität vollkommen verändert hat. Das neue Akzenteheft geht dem Thema Begegnungen nach. Und gleich ist die Herausgeberin Anja Kampmann und einer der Autoren Simon Strauß bei uns zu Gast. Die Literaturzeitschrift Akzente hat eine lange Tradition. 1954 wurde sie von Walter Höllerer und Hans Bender im Hansa Verlag ins Leben gerufen und seit Ende der 70er Jahre hat Michael Krüger diese Schatztruhe geleitet. Sein Nachfolger bei Hansa, Jo Lendler, hat sich dann überlegt, weniger Hefte zu machen, diese aber einem Thema zu widmen und zur Inspiration. Da holt er sich jeweils eine Schriftstellerin, einen Schriftsteller dazu und das ist beim aktuellen Heft Anja Kampmann. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Kampmann.
Hallo, guten Tag.
Wir haben auch noch einen Schriftsteller und Journalisten, Simon Strauß, in der Leitung, der zu diesem Heft, das den Begegnungen gewidmet ist, einen sehr schönen Text beigesteuert hat. Hallo, auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Morgen, freue mich.
Frau Kampmann, als man Sie gefragt hat, ob Sie dieses Akzenteheft herausgeben wollen, sind Sie da sofort aufs Thema Begegnungen gekommen oder wie ist das entstanden?
Ich bin ein bisschen verzögert darauf gekommen, weil es eine Weile gedauert hat. Und die Begegnung kam dann quasi auch aus der Situation heraus, in der dann irgendwie klar wurde, dass wir uns als Autoren auch nicht treffen können, aber dass wir natürlich für diese Begegnung eigentlich, dass diese Begegnungen für uns das Wichtigste sind, wenn wir schreiben. Also diese Intensität, mit der man auf eine Szene zugeht oder die man in einem Gedicht spüren kann, war etwas, was man dann in dieser Zeit des ersten Lockdowns sehr vermisst hat. Und darauf habe ich dann meine Anfrage an die Autoren geschrieben.
Wie geht das Ihnen, Simon Strauß? Sie erzählen in Ihrer Geschichte von einer besonderen Begegnung mit einem bettelnden Artisten. Das können wir später noch mal genauer drauf eingehen. Aber wenn Sie dann über sowas schreiben, begegnen Sie dann nicht dem eigenen Erleben auch noch mal anders?
Ja, absolut. Das Schreiben ist ja, wenn man so will, immer eine Begegnung zweiter Art. Also ich glaube, das Schreiben hat immer irgendwie einen Impuls in der Wirklichkeit und dann in dem Moment, wo man aber die Wirklichkeit versucht, dann zu Papier zu bringen und an die Tasten zu hauen, dann entsteht daraus nochmal eine neue Begegnung. Und deswegen ist dieses Thema, finde ich, auch so attraktiv und inspirierend gewesen, weil man, weil man sich eben einerseits mit der Wirklichkeit beschäftigen konnte und andererseits aber eben auch mit sich selbst und die Begegnung in der Fantasie weiterlaufen lassen konnte.
Wie war das überhaupt für Sie beide in den letzten zwei Jahren, Autorinnen und Journalisten? Wir leben ja alle von Begegnungen mit anderen Menschen. Wie haben Sie das erlebt, Anja Kampmann?
Ja, es gab irgendwie eine Zeit lang diese Idee, dass wir Autorinnen und Autoren irgendwie sehr gut damit klarkommen würden, wenn wir einfach irgendwie in unserem Gehäuse sitzen und uns Sachen ausdenken. Und das fand ich irgendwie noch ganz interessant, dass man irgendwie, dass für mich zum Beispiel einfach Recherche und auf Leute zugehen und auch quasi aus der Welt heraus schreiben, was ganz Entscheidendes ist, was ich dann auch sehr vermisst habe. Und deswegen war auch die Idee von diesem Heft, dass man irgendwie sagt, was ist das eigentlich, diese Begegnung im Kopf? Oder Simon hat es gerade angesprochen, man verfremdet es, wenn man schreibt und gleichzeitig ist man irgendwie immer in so einem großen Netz von Beziehungen, das dann auf einmal unerreichbar wurde. Und ich glaube, die Sehnsucht, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben, wurde dann eben auch entsprechend größer.
Und da spielt der Zufall ja auch eine große Rolle, oder Simon Strauß? Das ging mir auch oft so, dass ich gedacht habe, diese zufälligen Begegnungen, die man auf irgendeinem Flur hat mit Kollegen oder wo eben sowas Inspirierendes entsteht, die fehlen doch am meisten.
Absolut, das ist ein absolut wichtiges Stichwort. Ich finde ja bei Begegnungen auch interessant, die ganz, ganz vielen Begegnungen, die man aus irgendwelchen Gründen nicht hat. Ne? Man verspätet sich, man hat irgendwas anderes noch gerade vor, man wechselt die Straßenseite zur falschen Zeit und dann gibt es eine Begegnung eben nicht. Also die 100.000 Millionen Chancen, die uns jeden Tag eigentlich entgehen, ja, an Begegnungen. Und die waren jetzt in der Corona- oder in der Pandemiezeit, die ja immer noch anhält, aber die dann eben auch als dieses Heft ja entstanden ist, wirklich stark war, nochmal potenziert. Und mir ging es interessanterweise dann so, dass die wenigen Begegnungen, die man dann hatte, draußen bei einem Spaziergang, also mit einer ungleich größeren Intensität wahrgenommen wurden. Ja, also es war so ein bisschen so, wenn man in der Fastenzeit keinen Alkohol trinkt oder auf, was weiß ich, Weißbrot verzichtet und dann hat man nach so und so vielen Monaten das erste Mal wieder ein erstes Glas Wein oder ein Stück Weißbrot, dann nimmt man das ja mit ganz größerer Sinnlichkeit wahr, mit stärkerer Intensität. Und ich glaube, dass das bei den Texten da an das Heft irgendwie auch spürbar ist, diese besondere Intensität der Wahrnehmung, weil es eben auch in dieser Zeit entstanden ist.
Unbedingt. Und Sie holen ja auch die Welt rein mit diesen Begegnungen, denn es sind ja nicht nur deutsche Texte dabei, sondern eben auch ins Deutsche übersetzte, zum Beispiel aus dem Rumänischen, Spanischen, Englischen. War Ihnen das wichtig, Anja Kampmann, dass diese Begegnungen auch international sein sollen?
Ja, also das war tatsächlich was ich irgendwie auch sehr selber genieße, wenn ich so ein Heft lese, dass ich irgendwie Entdeckungen machen kann, Stimmen entdecke, die ich vorher noch gar nicht gekannt habe. Das ist auch, glaube ich, etwas, was die alte Akzente in starkem Maße gemacht hat, dass man wirklich quasi seine, also im Lesen des Heftes eine große Bandbreite kennenlernen konnte. Und ich habe Stimmen quasi zusammengebracht, von denen ich das Gefühl hatte, die sind irgendwie an diesem Brennpunkt Literatur in diesen Begegnungen irgendwie stark. Und habe dann eben gefragt, ob sie mir noch Gedichte schicken können, ob sie mir Essays schicken können. Und das Ganze ist dann zu sowas geworden. Maike Weißflug hat in ihrem Essay Levi-Strauss und das Lob des wilden Denkens erwähnt. Und da geht es darum, dass man so eine Welt nimmt, wie man sie vorfindet und dann neue Verbindungen schafft. Und ich glaube, in den besten Momenten ist das dann auch im Heft gelungen.
Um Begegnungen geht's im neuen Akzenteheft. Herausgeberin ist die Schriftstellerin Anja Kampmann, mit der ich verbunden bin, und der Schriftsteller und Journalist Simon Strauß, der in diesem Heft von einer besonderen Begegnung erzählt. Herr Strauß, können Sie uns das mal erzählen? Das Autogramm des Akrobaten. Sind Sie diesem bettelnden Akrobaten tatsächlich begegnet?
Ja, bin ich. Das war so ein kühl, kalter Herbsttag in einer brandenburgischen Provinzstadt vor einem Supermarktcenter, wo die Menschen vermummt hinter den Masken und deutlich verängstigt in dieses Einkaufszentrum hasteten. Das war so die Zeit, wo eigentlich nicht viel sonst offen war. Und auch ich bin da einkaufen gegangen und kam eben da an der Eingangstür vorbei. Und da stand dann neben, relativ so abseits, gar nicht so im Zentrum, neben so einem Grillhähnchen stand ein junger Mann in einer Dompteurskleidung und hatte einfach nur ein Schild, ganz kleines Schild vor sich mit der Hand beschrieben. Da stand Hilfe drauf. So, und da sind die Leute und auch ich zuerst einfach dran vorbeigegangen, weil es eben nicht besonders prominent in irgendeiner Weise war und er auch nicht irgendwie ansprach, die Leute, sondern einfach nur da stand. Und dann war ich in dem Einkaufsladen und dann ist mir dieses Bild, aber was ich so im Vorbeigehen gesehen habe, nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann war er aber schon weg. Und dann habe ich in diesem sozusagen ein Bild, was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, irgendwie den Anfang meiner Begegnungsgeschichte genommen und habe ihm dann, wenn man so will, habe mich mit ihm angefreundet und habe die Begegnung mir ausgemalt und mir ausgemalt, in was für einer Situation dieser junge Mann, vielleicht gar nicht viel jünger oder älter als ich, jetzt gerade war. Das war der Ausgangspunkt.
Und wie er dann eben auch plötzlich auf ganz andere Weise Menschen begegnen muss, als er das ja als Artist, als Künstler, er ist ein Held, heißt es mal in Ihrem Text, gewöhnt ist. Das ist ja eigentlich ein Text über die Problematik, die plötzlich in Begegnungen auch stecken kann, wenn wir sie so gar nicht haben wollen.
Absolut. Und in einer gewissen Weise ist er natürlich auch ein Sinnbild für den Verlust und die Einsamkeit, die in dieser Zeit uns alle angefallen hat, den Verlust von Übermut, von Spannung, von Zauber, von Spiel auch, wenn man so will, nicht? Der Zirkusbesuch ist ja vielleicht nicht nur für jedes Kind, aber auf jeden Fall für jedes Kind ein zentraler Moment des Verständnisses, dass es so etwas gibt wie Überweltlichkeit oder Zauberei eben, Tricks, Dinge, die nicht einfach rational zu begründen sind, nicht? Und wenn man darauf ganz verzichtet und wenn eine Gesellschaft darauf ganz verzichtet, dann wird sie ganz arm und ganz traurig. Und dafür stand diese Begegnung für mich jedenfalls auch, für die Erinnerung daran, was es eigentlich ist, was uns jenseits von allem anderen, was wir in den Tagesthemen und politisch besprechen, auch abhanden gekommen ist und genommen wird durch dieses Virus.
Und dann ist ja ganz toll in diesem Heft, dass darauf ein Text folgt von Daniela Danz, die von einem Zoo erzählt. Das ist ja zumindest für viele Kinder auch so ein magischer Ort. Und dann folgt noch ein Gemälde von Frank Behrendt, einem Leipziger Maler, auf dem man einen jungen Mann sieht, der quasi dieser Artist aus Simon Strauß' Geschichte sein könnte. Haben Sie das so komponiert, Frau Kampmann, oder ist das Zufall?
Ich habe es natürlich zusammengestellt und war aber auch selber total verblüfft darüber, wie das zum Beispiel in Daniela Danz Text eben dieser brennende Zoo eigentlich dieselbe Sorge, also ein Zirkus, ein Zoodirektor dieselbe oder eine ähnliche Sorge hat, weil Simon heißt es ja auch, irgendwie die Tiere müssen gefüttert werden. Und dann habe ich dieses Bild gesehen, ungefähr in derselben Zeit. Und es ist eben ein sehr stolzer Junge, der einen leeren Spiegel hält, wie eine Bettelschale. Aber in dieser Schale oder in diesem Spiegel ist nichts. Und irgendwie fand ich es dann auch fast, also es gab fast so magische Momente beim Herausgeben, wo diese Dinge einfach zusammenkamen und ich das Gefühl hatte, ich muss sie nur noch zueinander bringen.
Wie ging Ihnen das, Simon Strauß, als Sie das Bild gesehen haben? Weil ich dachte im ersten Moment, das wäre quasi der junge Mann, den ich gerade vorher bei Ihnen kennengelernt habe.
Ja, war ein schöner Zufall, eine Verfremdung, wenn man so will, nochmal auf dritter Art, nicht? Also es gibt die Wirklichkeit, dann das Geschriebene, Aufgeschriebene und dann gibt es auch noch ein Gemälde, das dazu passt. Also in der Tat, manchmal hat Literatur und Kunst dann doch irgendwie versöhnliche Verbindungen, die auftauchen können.
Und das ist ja ohnehin so, wenn wir eine gute Geschichte lesen, dann ist man ja auch diesen Figuren ganz nah und dann ganz traurig, wenn die Geschichte vorbei ist, man will gar nicht aufhören. Können denn solche Begegnungen mit literarischen Figuren vielleicht sogar intensiver sein, als das, was wir so in der Realität manchmal an Begegnungen haben, Anja Kampmann?
Ich glaube unbedingt. Ja. Also ich habe es, glaube ich, in dem Vorwort mit so einem Brennglas verglichen, das man in die Sonne hält und mit dem man quasi versucht, so ein Stück Holz anzuschmoren. Und Literatur ist vielleicht dieser Versuch, irgendwie alles so zu verdichten und diese Lupe in die Sonne zu halten und eben auf einer sprachlichen, auch spielerischen Ebene wirklich Szenen zu schaffen, die an denen man sonst eben einfach vorbeireden würde.
Simon Strauß, Sie wollten auch gerne noch was sagen.
Nein, ich wollte auch einfach unbedingt sagen. Und das, aber vielleicht klingt das zu selbstverständlich. Ich denke manchmal, dass wir darüber viel mehr wieder reden müssten, über die besondere Bedeutung, die Literatur für die, wie soll man das sagen, für die Herzensbildung von Menschen auch hat. Ja? Also es ist eben nicht einfach nur die Aktualität oder die Gesellschaftsspiegelung, die Literatur wichtig machen, sondern es ist eben genau auch dieser Moment, dafür steht das Heft von Anja, finde ich eben auch, dass man zeigt, wie wichtig es ist, auch die Weite des Herzens sozusagen in Geschichten wiederzufinden. Ja? Und dass man eben auch die Bildung, wenn man so will, nicht nur des Geistes, sondern auch der Gefühle, die muss man trainieren. Und die Lektüre von Gedichten, von Erzählungen, von Romanen, die kann dazu führen, dass man das eben trainieren kann. Und deswegen ist es so wichtig. Und wir müssen uns manchmal, glaube ich, das in Erinnerung rufen, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass in einer Gesellschaft das akzeptiert wird, dieses Gut, ja, wenn wir an die vielfältigen Einflüsse der technologischen Neuerungen und so weiter denken, dann hat man manchmal das Gefühl, die Literatur macht sich auch ein bisschen zu klein und versucht da irgendwie krampfhaft mitzukommen. Aber in Wirklichkeit hat sie den größten Zauber und das größte Gut ganz, ganz nah an denen, wie sie Menschen beschreibt.
Ja, das war doch ein herrliches Plädoyer fürs Lesen, Simon Strauß. Vielen Dank und auch Ihnen, Anja Kampmann, vielen Dank und alles Gute für diese Begegnung, auch wenn wir uns nicht gesehen haben dabei. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Und das Akzenteheft zum Thema Begegnungen, das erscheint im Hansa Verlag und es kostet 10 Euro.
Der Mops des Monats.
Das Jahr geht zu Ende.
wie jedes Jahr irgendwann zu Ende geht. Und wie jedes Jahr hat uns auch dieses eine Reihe, nämlich 12 Möpse des Monats, beschert, von denen sich weisen wird, welche bleiben werden und welche schnell vergessen sind. Ob Tod unter Gurken bleibt oder Manni Bananenflanke, ich Kopf Tor. Oder zum Jahresende soll man sich und die anderen ja immer an das Positive erinnern, das ist nicht alles so scheiße, wie du denkst. Oder die Weihnachtseinsicht, das Kind vom Lama heißt Lametta. Apropos, ein Weihnachtstitel ist noch nachzumelden, zumal er einiges erklären könnte, nämlich der titelgewordene Ausruf »Josef, er ist hochbegabt«. Damit befinden wir uns schon mitten im Winter der Hoffnung. Naja, mehr oder weniger. Also, wo bleibt das Positive? Bitteschön, Glück doch mal. Holpert ein bisschen, hat das Glück dafür prominentestmöglich platziert. Oder, wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld. Das ist doch immerhin eine Orientierung. Dagegen macht, über die Kunst reicher, weiser und glücklicher zu sein, schon wieder skeptisch, weil es halt alles verspricht. Dann ist da noch die klare Anweisung, machst du dreckig, machst du sauber. Und, das geht immer, die unverstellte Versorgung mit der Basishoffnung, vielleicht wird morgen alles besser. Die Abteilung Wortspiele meldet, was ist weniger als mehr und das Neinhorn und die Schlangeweile. Und die Abteilung Tiere weist darauf hin, dass die Gewalt der Hunde nüscht zu tun hat mit und wenn ich nüscht kann, bellen kann ich. Okay, aber halt, da ist doch noch so etwas wie, also zumindest so eine Art Hoffnung. Zweite erste Liebe. Also wenn es so etwas wirklich gäbe. Falls nicht, bleiben Standardsituationen wie aber der Sex war gut und kein Isländer ist auch keine Lösung. Das Du und das Ich sind zum Jahresausklang einzeln öfter Thema auf der Mops-Shortlist als zusammen. Das Ich ist stark vertreten, nicht nur mit der generellen Frage, bin ich das, sondern auch mit 199 Fragen an dich selbst. Ein faderes mögliches Ergebnis davon könnte lauten, ich kenne mich. Oder, glamouröser, das Limit bin nur ich. Und das Du? Was ist schon vom Du zu halten? Da gibt es Du und deine Engel oder das empörte Du bringst mein Chaos durcheinander. Und schließlich? Ja, schließlich noch die eine Frage, die wir uns und vor allem anderen unentwegt zu stellen versucht sind, die jetzt endlich auf einem Buchcover prangt. Der Mops des Monats Dezember, rückwärtig für 2021, gerade so gut anwendbar wie in Voraussicht auf 2022 und das immer wieder. Der letzte Mops des Monats dieses Jahres geht an das rundum universelle. Spinnst du?
Der Mops des Monats Dezember von Hans von Trotha für uns gekürt.
Straßenkritik.
Ich heiße Matteo und ich habe gerade im Zug gelesen einen schönen Roman von Victor Chastain. Heißt Hitze. Es geht um Junge auf einem Campingplatz in Frankreich und ein Junge stirbt und ein anderer Junge hat alles gesehen und er fühlt sich schuldig, weil er nichts gemacht hat dagegen und deswegen fühlt sich, als wäre er der Täter. Ja, wir haben alle Urlaub gemacht, auch Frechheiten gemacht, auch Dummheiten, Kleinigkeiten. Und dann haben wir auch so viel darüber nachgedacht, obwohl es nicht so wichtig war vielleicht. Hier geht um etwas Wichtigeres, aber ich denke, es ist proportionell etwas, das wir alle erlebt haben, also metaphorisch.
In Hamburg liest Matteo den Roman Hitze von Victor Chastain, aus dem Französischen übersetzt hat Sina de Malafons das Buch und erschienen ist es bei Kain und Aber. Weniger Süßigkeiten und Alkohol, dafür mehr frische Luft und Bewegung. Der Jahreswechsel naht, die Zeit der guten Vorsätze beginnt. Und diese Vorsätze, die haben ja fast immer was damit zu tun, etwas wegzulassen. Denn auch mehr Sport zu machen, bedeutet ja weniger träge zu sein. Verzicht ist aber auch gesamtgesellschaftlich ein großes Thema. Also wenn es ums Klima geht und um unsere Zukunft jenseits der individuellen Selbstoptimierung. Die Zeitschrift Wespennest hat ihr aktuelles Heft dem Verzicht gewidmet. widmet. Und eine der Herausgeberinnen ist Andrea Rödig. Und mit ihr bin ich in Wien verbunden. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Frau Gerg.
Wird Verzicht die wichtigste Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts? Das ist quasi die Eröffnungsfrage für Ihren Themenschwerpunkt. Was hat Sie denn dazu bewogen, dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen, Ihres Hefts?
Ja, einerseits, weil Verzicht ein sehr unangenehmes Thema ist, aber auch eben, wie Sie schon sagten, ein gerade ziemlich virulentes Thema. Ich würde sagen, das ist so die unausgesprochene dunkle Seite der Überflussgesellschaft. Also es gibt so ein bisschen Überdruss an Überfluss, gleichzeitig Angst vor Verlust des Lebensstandards, aber auch so ein schlechtes Gewissen. Also wie lange kann das eigentlich weitergehen in Bezug auf Klimakrise, aber auch auf Ungleichheit? Und es war ganz lange ein Tabuwort, eigentlich so ein Unwort, weil es eben als lustfeindlich, als entbehrungsreich, puritanisch klingt. Verzichten will man eigentlich nicht. Und das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Und was wir machen, wir spannen so einen sehr weiten Bogen, ohne direkt eine Botschaft geben zu wollen, sondern es ist eher so ein Versuch, so den Begriff zu umkreisen und in seiner ganzen Ambivalenz zu fassen.
Und wir haben ja auch jenseits von Debatten ums Klima oder um die Wirtschaft auch selber viel Verzicht erfahren in den letzten 2 Jahren. Wenn wir an die Corona-Krise denken, wir mussten unsere Kontakte einschränken. Aber auch wenn man an Flüchtlingsbewegungen denkt, gehen Sie auf sowas auch ein in Ihrem Heft?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja unterscheiden zwischen freiwilligem und letztlich unfreiwilligem, erzwungenem Verzicht. Verzicht hat immer so ein bisschen was natürlich von ich tue das freiwillig, sonst wäre es kein Verzicht, sondern Entbehrung. Aber es gibt schon auch so ein bisschen so Gezwungensein zum Verzicht. Und das war natürlich mit Corona der Fall. Wir nehmen das nicht direkt zum Thema. Also es gibt keinen Text, der sich nur auf die Pandemie bezieht, sondern in allen Texten ist das unterschwellig immer da und wird auch immer wieder erwähnt. Was wir aber tun, wir haben eine sehr lange Strecke zu Flucht und Migration. Und hier war also die Frage, auf was verzichten Flüchtende eigentlich, wenn sie ihre Heimat verlassen? Und wir haben Autorinnen aus ganz verschiedenen Kulturkreisen befragt, also aus Syrien, aus Ungarn, Vietnam, der Ex-Sowjetunion, aus Rumänien, aber auch also ein Kind von ostpreußischen Vertriebenen. Und da eben die gefragt, auf was musstet ihr verzichten? Und das geht natürlich dann von Hab und Gut über Gewohnheiten, Verwandte. Einer musste seine Mutter zurücklassen, über Sprache, Identität. Und es gibt einen Text, der sagt, das sind natürlich alles nicht nur Verzichte, sondern auch Verluste. Und er hat dieses schöne Wort geprägt, Verzichtsverlust. Also das fand ich eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung dessen, dass eigentlich gerade jetzt die Fluchterfahrung natürlich eine erzwungene Verzichtserfahrung auch ist. Auch nicht nur sich auf Materielles, sondern sehr stark auch auf viel Immaterielles bezieht. Sprache, Heimat und so weiter, Gewohnheiten, die man zurücklässt.
Und Sie haben da auch recht überraschende Aspekte des Themas in Ihrem Heft. Wenn man zum Beispiel sich den Beitrag von Bodo Hell anschaut, ist ein Schriftsteller, der eigentlich in Wien lebt, aber dann im Sommer in die Steiermark geht und sich da um mehr als 100 Ziegen kümmert. Was hat das denn mit Verzicht zu tun?
Ja, das ist eigentlich ein Gespräch mit Bodo Hell auf der Alm über Verzicht. Und er sagt, er macht das seit 43 Jahren, geht er auf die Alm und habt ein karges, entbehrungsreiches, arbeitsames Leben. Und er sagt, ihm geht da eigentlich gar nichts ab, wie man das in Österreich sagt. Ihm fehlt da nichts. Er verzichtet aber natürlich auf die Großstadt, auf Annehmlichkeiten der Zivilisation, auch auf Freunde und soziales Umfeld. Er geht in eine Art freiwilligen Natur-Lockdown, könnte man das nennen. Und das ist ein sehr bewusst gesetzter Verzicht. Das ist eben auch Thema des Heftes, dann wieder Gewinn bringt. Also Verzicht ist vielleicht auch oft so ein Tauschhandel. Man verzichtet um zu. Und Bodo Hell findet dort oben natürlich Ruhe, Konzentration, Stille, aber auch Stoff für seine Bücher.
Das ist ja dann eigentlich dieses alte Prinzip des Weniger ist mehr. Das kommt eben auch in anderen Texten vor. Zum Beispiel haben Sie den Autor Alexander Rabel, der über die Gourmetküche schreibt und dass es da so eine neue Entwicklung gibt, auf bestimmte Zutaten zu verzichten und trotzdem ein ganz außergewöhnlich gutes Essen zu machen. Wie funktioniert das denn?
Ja, Rabel ist eher so einer, der ist eigentlich ein Verzichtskritiker. Er macht sich auch ein bisschen lustig, also über die neue norwegische Küche zum Beispiel oder auch die neue russische Küche, die also einfach aufgrund von Importembargos viel mehr auf lokale Zutaten zurückgreifen muss. Oder die norwegische Küche, da sagt er, naja, die lassen sehr viel weg und nehmen aber dann ganz deftige Preise dafür. Also er ist da nicht so ganz derjenige, der immer nur sagt, less is more. Er hat auch noch einen ganz guten Punkt, dass er sagt, Verzicht ist natürlich für die Mittelschichten im Moment auch sowas wie Distinktionsgewinn. Also er sagt so, die Mittelschichten tragen also ihren Verzicht auf Alkohol, auf Rauchen, auf Fleischkonsum, auf Autokonsum so vor sich her wie eine Monstranz. Und das sieht er sehr kritisch. Gleichzeitig endet sein Text, also aber auch im Kloster. Und da kommt eben dann doch so das hervor, was auch sich aufs Essen bezieht, aber auch auf den Lebensstil, Lebenswandel, dass Reduktion natürlich auch so ein Qualitätsmerkmal ist. Also Besinnung auf das Wesentliche, Verzicht auf Verlass. Da muss man sagen, das würde ich jetzt noch mal eher sagen als Habel, das ist natürlich auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, einfach mal so alles Unwesentliche weglassen. Und Verzicht ist in dem Sinne auch eine Befreiung, wenn, muss man sagen, er freiwillig geschieht.
Und haben Sie sich selbst jetzt angeregt durch die Arbeit an dem Heft denn auch irgendwas vorgenommen, worauf Sie vielleicht ab dem neuen Jahr verzichten wollen?
Nicht so ganz konkret, aber es geht eher um so eine Haltung. Ich glaube, ich möchte darauf verzichten, schnelle Entscheidungen zu treffen. Also es gibt im Buddhismus ja so eine Anweisung des Innehaltens oder des Nicht-Sofort-Reagierens. Und es geht darum, einfach mal kurz Stopp zu sagen bei zum Beispiel Kaufentscheidungen oder auch bei Reagieren auf E-Mails und so weiter, zu fragen, brauche ich das? Ist das wesentlich? Muss ich das jetzt haben? Muss ich sofort reagieren? Und das ist eine wahnsinnig schwere Übung, einfach mal vielleicht eine halbe Minute innezuhalten oder eine Minute. Aber ich bin da ganz optimistisch. Wer verzichtet, gewinnt in the long run auch etwas. Und was ich auch noch ganz gerne hinzufügen würde, wenn wir in der Überfluss, und das tun wir ja, wenn wir in der Überflussgesellschaft leben, ist Verzicht eigentlich auch so eine widerständige Haltung, also auch eine Form von Gesellschaftskritik. Kapitalismus ist natürlich etwas, was uns zum Konsum anregt und möglichst eben nicht zu verzichten. Und dann ist Verzicht eigentlich auch was ganz Gutes zu sagen, okay, ich bin hier ein bisschen widerständig und lasse vielleicht die Hälfte weg oder verzichte auf bestimmte Dinge.
Sehr gute Anregung, Andrea Rödig. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke.
Und die aktuelle Ausgabe der österreichischen Zeitschrift Wespennest zum Thema Verzicht, die können Sie in Buchhandlungen kaufen oder auch gleich die zwei Hefte, die pro Jahr erscheinen, abonnieren.